Können Sie vielleicht noch kurz sagen, sozusagen eine Art Nachhilfe, Treibhausgase, welche Maschinen, welche Einrichtungen verursachen Treibhausgase? Ganz simpel.
Also Treibhausgase sind zum einen das Hauptverbrennungsprodukt von fossilen Energieträgern. Also wenn wir Kohle verbrennen, wenn wir Erdöl verbrennen oder Erdgas, so ist das Verbrennungsprodukt eben das Treibhausgas Kohlendioxid. Wir haben aber auch etwa in der Landwirtschaft einen großen Treibhausgasproduzenten, etwa wenn wir an die Viehwirtschaft denken. Sie kommen unmittelbar von Wiederkäuern, also von Rindern und Schafen etwa, die Methan bilden durch methanbildende Bakterien in ihren Organen im Magen-Darm-Trakt. Und sie scheiden Methan aus. Und wenn Sie sich das vorstellen, dass wir es ja mit Millionen von Rindern und Schafen zu tun haben, so kommen hier ziemlich erhebliche Mengen zusammen, zumal Methan um ein Vielfaches klimaschädlicher ist als Kohlendioxid.
Aber von Kernkraftwerken, was geht da Schädliches aus, abgesehen von Strahlung?
Ja, es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass man annimmt, von Kernkraftwerken würde keine Kohlendioxidemissionen ausgehen. Man muss allerdings den kompletten Prozess der Wertschöpfung betrachten oder der Energieerzeugung. Und wenn man auch den Rohstoffabbau, also den Uranabbau mit hinzunimmt, den Transport, den Bau der Anlagen, die Entsorgung, die Endlagerung, Zwischenlagerung, aber auch nachher den Rückbau der nicht mehr benötigten Meiler, so fällt bei diesem Prozess eine Menge von Kohlendioxid an, die etwa einem hocheffizienten Gasturbinenkraftwerk, das mit Kraft-Wärme-Kopplung arbeitet, nicht nachsteht. Das heißt, wir haben einmal die vermeintliche Klimaneutralität der Kernenergie zu entlarven. Sie ist eben nur eine vermeintliche Klimaneutralität. Aber die Probleme der Kernenergie sind zunächst einmal auf einem anderen Gebiet weit größer. Wir dürfen die Frage der Endlagerung der radioaktiven Brennstäbe nicht einfach den nachfolgenden Generationen überlassen, in der Annahme, dass die das dann schon richten werden. Das halte ich für unverantwortlich. Wir müssen für die Probleme, die wir jetzt erzeugen, auch jetzt Lösungen finden. Ansonsten machen wir uns schuldig an unseren Kindern und Kindeskindern.
Stichwort Ozonloch. Man spricht jetzt heutzutage weniger. Man hat vor 10 Jahren mehr vom Ozonloch gesprochen. Heute spricht man vom Klimawandel. Gibt es das Ozonloch noch? Ist das vielleicht zwischendurch geschlossen worden durch die UNO? Und was kann man tun, um das Ozonloch kleiner zu machen oder wenigstens gleich groß zu halten, die Vergrößerung zu vermeiden?
Ja, seit Inkrafttreten des Montreal-Protokolls über die ozonabbauenden Substanzen im Jahr 1989 hat sich hier viel getan. Das heißt, die FCKW-Emissionen sind in der Tat drastisch zurückgegangen. Und man stellt jetzt fest, dass seit Beginn der 90er Jahre die atmosphärische Konzentration von FCKW stagniert. Das Loch ist noch nicht kleiner geworden. Es hat vermutlich gerade seinen Höchststand erreicht. Möglicherweise wird es sich bis zur Jahrhundertmitte schließen lassen. Solange wird es aufgrund der langen Verweildauer der Fluorchlorkohlenwasserstoffe in der Atmosphäre wahrscheinlich noch hinziehen. Also die Auswirkungen dauern noch Jahrzehnte weiter. Viele nehmen auch diese internationalen Abkommen in Reaktion auf das Ozonloch als ein positives Zeichen dafür, dass auch mit Blick auf den Klimawandel ein internationales Vorgehen etwas bewirken kann und die Gefahr mildern kann. Allerdings ist unsere Industrie viel abhängiger von fossilen Brennstoffen als vom FCKW, sodass ein...
Was ist FCKW?
Das sind die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die etwa als Treibgas in Spraydosen in Haushalten ja sehr präsent waren. Sie werden aber auch in der Kältetechnik eingesetzt, als Dämmmaterial oder als Reinigungs- und Lösungsmittel. Diese Stoffe können durch andere Chemikalien möglicherweise dann ersetzt werden, die weniger stark oder vielleicht auch gar nicht mehr die Ozonschicht schädigen. Diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe sind auch wichtige Treibhausgase, sodass ein Verzicht auf ihre Produktion und ihren Einsatz nicht nur der Ozonschicht, sondern auch dem Klima zugute kommt. Wir werden aber den Umstieg etwa von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas nicht in der Schnelligkeit herstellen können, wie es der Fall sein müsste. Also wir müssen schauen, dass wir relativ schnell die Energieeffizienz weiter erhöhen, also mit der gleichen Menge Energie ein höheres Maß an Gütern produzieren oder das gleiche Maß an Gütern eben mit einem geringeren Energieeinsatz. Wenn uns das gelingt, dann müssten wir das noch ergänzen, dass wir Energieverschwendung eindämmen, dass wir stärker auf die erneuerbaren Energien wie Wind, Sonne oder Wasser oder Geothermie, Erdwärme setzen. Wenn wir diesen Mix herstellen, können wir sicher mittel- und langfristig, auch ohne große Verwerfungen für unsere Volkswirtschaften, einen Umstieg in der Energieerzeugung hinbekommen, der dann das Klima weniger stark schädigt als bislang.
Die ganze Frage ist ja eine ethische Frage, deswegen sind auch die Religionen, die Weltanschauungen gefragt. Was können Religionen, Religionsvertreter, die ja nicht Politiker sein wollen und werden sollen, was können Religionsvertreter tun oder was können die Religionen tun, um unser Klima zu schützen, und zwar nicht nur um uns zu schützen, sondern vor allem eben auch um die Armen, um die Menschen in der sogenannten Dritten Welt zu schützen?
Ja, interessant ist, dass es beim Parlament der Weltreligionen 1992 in Chicago eine Resolution gab, in der ein wichtiger Leitsatz war die Ehrfurcht vor dem Leben. Ein von Albert Schweitzer, dem evangelischen Theologen, Philosophen und Urwaldarzt, hervorgebrachter Leitsatz, dass also darin große Übereinstimmung zwischen den Religionen der Erde besteht, dass wir allem Leben, also nicht nur menschlichem, sondern auch tierischem und pflanzlichem Leben, weil es aus christlicher Sicht, aus jüdischer Sicht gesprochen, Schöpfung Gottes ist, mit Respekt und Ehrfurcht begegnen müssen. Das bedeutet, wenn es hier schon eine Einigkeit gibt, dass das dann in Bezug auf den Klimawandel noch umgesetzt und aktualisiert werden muss. Das heißt, dass die Religionen zunächst einmal in ihrem eigenen Haus für Ordnung sorgen müssen. Das heißt zum Beispiel mit Blick auf die katholische Kirche, dass sie als große Konsumentin, als Eignerin von Gebäuden, auch eine große Verantwortung hat, dort mit gutem Beispiel vorauszugehen und Klimaschutz zu betreiben. Das tut sie, indem sie zum Beispiel den Katholikentag in diesem Jahr, 2008 in Osnabrück, klimaneutral gestellt hat. Das heißt, alle Emissionen, die nach den Erfahrungen der vergangenen Katholikentage durch dieses Ereignis hervorgebracht werden, durch Flugreisen, durch Bahnreisen, durch Autoanreise oder Busanreise oder auch durch die Versorgung vor Ort, durch die Energie, die dort eingesetzt wird, dass diese Treibhausgase, die dadurch in die Atmosphäre gesandt werden, neutralisiert werden durch ein Projekt in einem Dritte Weltland. Dort werden zum Beispiel dann Reishülsen, die sonst keinen weiteren Effekt mehr hätten, werden zur Energieerzeugung verwendet auf eine klimaschonende Art und Weise, und sie bringen zudem noch den Kleinbauern Einnahmen, die sozusagen ihr zusätzliches Gehalt dann darstellen. Darüber hinaus wären große Möglichkeiten gegeben, auch die eigenen Mitglieder oder Anhänger des eigenen Glaubens zu informieren und auch klimaverträgliche Lebensstile attraktiver zu machen, zu erschließen, welchen Sinn sie bereithalten, sie auch als Ausdruck von Werten oder auch einer Spiritualität wiederzuentdecken, die das eigene Wohlergehen an das Wohlergehen auch der anderen Menschen, an das Wohlergehen auch der Tiere und Pflanzen und an das Wohlergehen aller gegenwärtigen Menschen sowie auch der kommenden Generationen zurückbindet. Religionsgemeinschaften können darüber hinaus Allianzen bilden, wie das Zweite Vatikanische Konzil es gesagt hat in Gaudium et Spes, in der Pastoralkonstitution Kirche in der Welt von heute, als sie aufgefordert hat, dass Christinnen und Christen mit allen Menschen guten Willens zusammenarbeiten sollen, um für das Heil der Menschen und der Welt zu sorgen. Solche Allianzen können dann auch Einfluss nehmen auf die Politik, auf das Bewusstsein der Bevölkerung, und insofern können, wenn sie glaubwürdig auftreten, die Religionsgemeinschaften einmal als Vorbild dienen, dann aber auch als eine Lobbygruppe, die für die Interessen eben der Ärmsten, für die Interessen der nichtmenschlichen Natur und für die Interessen der kommenden Generationen eintreten. Und Klimaschutz dient genau diesen Gruppen.
Schlussfrage. Die Regierungen sind ja vor allem gefragt, weil die Kirche und die Religionsgemeinschaften sollen keine Politik machen, aber die Regierungen sollen Politik machen. Nun ist die große Frage, inwieweit Parteien abhängen von dem normalen Bürger oder inwieweit die Parteien und Regierungen eigentlich die Bürger manipulieren. Jeder Bürger sollte ja offenen Auges politisch leben, damit die Regierenden von dem Bürger abhängen. Werfen eigentlich die Regierungen heute im Allgemeinen den Bürgern Sand in die Augen, damit die Bürger blind sind und dem Klimawandel nicht sich zuwenden? Oder haben die Bürger, hat der Wahlbürger Macht, seine Regierung zu zwingen?
Also der Wahlbürger und die Wahlbürgerin haben Macht. Regierungen haben aber das Problem, dass die Parteien, die sie bilden, wiedergewählt werden wollen. Sie wollen eben gestalten und das geht in der Regel von der Regierungsbank besser als von der Oppositionsbank. Kurze Wahlzyklen von 4 oder 5 Jahren und ein beinahe andauernder Wahlkampf, etwa in Deutschland, in den Bundesländern, dies bedroht eine langfristige Sichtweise. Das heißt aber, dass die nachrückenden Generationen nicht nur in dieser Frage, das sehen wir auch zum Beispiel bei der Staatsverschuldung, unter den Tisch zu fallen drohen. Außerdem spielen in einer Demokratie wie der unseren auch, also der in der Bundesrepublik Deutschland, starke Lobbygruppen eine wichtige Rolle. Klima- und umweltfreundliche Entscheidungen kommen so häufig gar nicht zustande. Oder wenn sie zustande kommen, werden sie dann unter dem Druck von Verbänden häufig noch verändert, bis hin zur Unkenntlichkeit entstellt oder verwässert. Zudem muss man sagen, dass es auch nationale Egoismen gibt, eine globale Sichtweise, wie sie heute notwendig ist, angesichts des Klimawandels behindern. Der Klimawandel ist aber eben ein globales und ein langfristiges Phänomen. Politik hat also große Schwierigkeiten, wenn sie kurzfristigem Denken verhaftet bleibt und wenn sie dem Nationalstaat verhaftet bleibt, überhaupt diese langfristigen und weltweiten Probleme in den Blick zu nehmen und anzugehen. Deshalb braucht es die Unterstützung auch der mündigen Bürgerinnen und Bürger, vielleicht auch das eine oder andere Mal im Sinne einer außerparlamentarischen Opposition, der eigenen politischen Regierung auf die Sprünge helfen müssen, durch einen entsprechenden Gegendruck von unten, dem sich auch langfristig eben keine Regierung entziehen kann. Denn wenn die Mehrheit eben der Meinung ist, wie es etwa Umfragen in Deutschland ergeben haben, dass Klimaschutz ein ganz wichtiges Anliegen für die Bevölkerung ist, dann wird keine Regierung darum herumkommen, tatsächlich, also nicht nur in Sonntagsreden, sondern tatsächlich Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen.
Nun, aber gibt es ja neben der Regierung und dem Wahlvolk auch noch andere Manipulatoren, um es mal ganz böse zu sagen. Das Wahlvolk kann ja auch durch Medien oder durch Interessengruppen, durch Lobbys etc. manipuliert werden. Gibt es so etwas, also Machthaber, heimliche Machthaber, die das Wahlvolk bewusst und absichtlich blind machen, um ihre Ziele durchzudrücken?
Ja, die gibt es und man kann es zum Beispiel daran sehen, dass etwa die Königliche Akademie der Wissenschaften in Großbritannien einen offenen Brief an Exxon, an dieses große Erdölunternehmen, geschickt hat, in dem sie Exxon dazu auffordern, von einer Desinformationspolitik größeren Maßstabes abzulassen. Exxon steht nur stellvertretend für eine ganze Reihe von Unternehmen, etwa im Bereich Kohle, Öl und Gas, die ein großes Interesse daran haben, dass weiterhin große Mengen von Kohle, Öl und Gas verbrannt werden. Zunächst einmal verkauft werden und dann, um dann verbrannt zu werden, zur Energieerzeugung oder zur Wärmeerzeugung. Das heißt, diese Unternehmen werden natürlich jetzt schon sehen, wie man das etwa bei British Petrol erkennen kann, BP, die sich den Slogan gegeben haben, Beyond Petrol, also nach Petroleum, nach Erdöl. An diesen kann man sehen, dass sie schon erkannt haben, dass man nicht in der Weise wie bisher allein auf fossile Brennstoffe setzen kann. Eine Reihe dieser Unternehmen ist deshalb auch bei den regenerativen Energien aktiv, aber ihr Hauptgeschäft liegt nach wie vor im Ölsektor und sie versuchen maßgeblich, etwa auch in den USA kann man das beobachten, an der Bush-Administration Einfluss zu nehmen auf die Politikgestaltung. Und hier gilt es natürlich einmal Aufklärungsarbeit zu leisten. Hier gilt es auch, eine parlamentarische Demokratie, die ja den Souverän, das Volk repräsentieren soll, vor solchen einseitigen lobbyistischen Einflussnahmen zu schützen. Das wird schwierig genug sein. Und es wäre zu überlegen, ob man nicht vielleicht ein neues Organ in der Demokratie schafft, das unabhängig, ähnlich wie das Bundesverfassungsgericht, die Interessen der nachkommenden Generationen schützt. Es wird seit längerem schon darüber debattiert, ob es möglich ist, eine dritte Kammer neben der gesetzgebenden Kammer und der Länderkammer in Deutschland einzuführen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das wird auch mit gewissen Widerständen zu rechnen haben. Aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn es eine solche Kammer ähnlich wie das Bundesverfassungsgericht organisiert aufgebaut würde, dann wirklich diese Interessen zu schützen und den Übergriff von einseitigen Lobbyinteressen zu verhindern.